Ja, lass mich beten. Vater, wir preisen dich, dass wir dich kennen dürfen als den, wie wir es auch gerade eben gelesen haben, der bereit war, so klein zu werden, dass er Sohn der Maria genannt wurde, dass er doch trotzdem derjenige ist, der der Höchste ist, der Herr der Herrscher und der König der Könige, der seinen Thron etabliert, auch auf dieser Erde. Die Hoffnung, die du selbst schon einer Maria zugesprochen hast, dass du dein Königreich bauen wirst und dass dieses Königreich kein Ende haben wird, Herr, und dass wir heute sehen dürfen, was daraus alles gekommen ist. Dass du auf dieser Welt gewandelt bist, ein Leben gelebt hast, wie es keiner von uns hätte leben können. Dass du auf dieser Welt dem Widerstand standgehalten hast, wie kein anderer von uns es hätte tun können. Dass du, o Herr, den Tod auf dich genommen hast, die Sünde von uns getragen hast, auf eine Art und Weise, wie keiner von uns es hätte tun können. O Herr, und so dürfen wir heute vor dir stehen, als deine Kinder, bekleidet mit reinen Gewändern, frei von aller Schuld, mit Freimütigkeit vor deinem Thron. Dem Thron, vor dem Jesaja rufen musste, ich vergehe, vor dem stehen wir heute und rufen dir zu, und beten dich an und preisen dich, weil du, o Herr, selbst den Zugang geschaffen hast. Herr, wir kennen dich heute als einen Hohepriester, der nicht nur diese Möglichkeit geschaffen hat, sondern einer, der vor uns auf dieser Welt gewandelt hat. Ein Mensch wie wir, der die Leiden dieser Welt Zeit getragen hat und der heute Mitleid mit uns hat und für uns einsteht, tagtäglich. O Herr, es sind Wunder, die wir nicht begreifen können. Das ist eine Gnade, die wir nicht verdient haben. Und wir preisen dich dafür, dass du so gnädig uns gegenüber gewesen bist. Und dass wir noch heute wissen dürfen, dass du nicht nachlässt, vor dem Vater für uns einzutreten. Dass du nicht nachlässt, uns von Sünden zu reinigen, mit denen wir uns regelmäßig beflecken. Und dass du nicht nachlässt, Herr, deine Gemeinde zu führen, bis die einst in Ewigkeit vor dir steht, ganz rein, ohne Makel und ohne irgendetwas daran auszusetzen. Herr, wir danken dir, dass du diese Gemeinde hier baust, dass du diesen Gemeinde hier an den Ort gestellt hast, wo du sie hingestellt hast. Wir danken dir, Herr, dass wir sehen dürfen, wie dein Werk weiter wirkt, wie Menschen zum Glauben kommen, wie Leben verändert werden und wie du selber immer wieder deinen Namen ganz groß machst in unserer Mitte. Herr, wir preisen dich dafür und wir bitten dich, dass das auch heute wieder der Fall sein darf. Wir beten dich auch um all jene an, die nicht hier sein können, die unterwegs sind. Du weißt um einige von uns, die in den USA unterwegs sind. Du weißt um jene, die krank sind oder die unterwegs sind und nicht hier sein können. Ich bitte dich um jedes einzelne Mitglied dieser Gemeinde. Sei du ihnen nah. Lass du ihnen auch heute wieder neu aufgehen und erfahren, wie groß du bist und wie gut du bist. O Herr, und die, die wir hier sind, bitte ich dich darum, dass du auch diese Zeit, die wir miteinander haben, nutzt zu deiner Ehre. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, uns zu konzentrieren, dass du Gnade schenkst, dass Ablenkungen, dass du die wegnimmst. Wir bitten dich, dass du heute wieder durch dein Wort wirkst, dass du offene Herzen, offene Ohren schenkst, dass du dein Wort mit deinem Geist begleitest und heute das bewirkst, was du dir vorgenommen hast. Und Herr, so beten wir dich auch heute wieder an. Rede du, denn dein Volk hört. Amen. Als Ältester dieser Gemeinde ist mir relativ von Anfang an eine Sache deutlich geworden, nämlich die. Ich bewege mich in einem großen Spannungsverhältnis. Auf der einen Seite werde ich extra freigestellt, um mir Zeit zu nehmen, in die Tiefen der Bibel abzutauchen, mich mit den größten, wunderbarsten Lehren der Welt auseinanderzusetzen. Ich darf jede Woche aufs Neue, jedem Einzelnen von euch vor Augen malen, was Christus für uns getan hat. Ich darf jeden Einzelnen daran erinnern, dass es von diesem Moment an keinen Grund mehr zur Hoffnungslosigkeit geben braucht. Und ich habe eine Herrlichkeit, die alles übertrumpft, auf die ich immer wieder zeigen kann. Der schönste Teil meines Dienstes. Auf der anderen Seite ist aber gleichzeitig der tiefste Dreck der Sünde, der den Dienst begleitet. Wenn hartnäckige Sünder mir gegenüber sitzen und sich vom Wort Gottes nicht überführen lassen, wenn schwere Schicksalsschläge Familien in der Gemeinde durchrütteln, wenn Menschen, die uns lieb geworden sind, sich auf ihre Wege begeben oder wenn ihr Lehrer es wagen, ihr Unwesen in unserer Mitte zu treiben. Und so stehe ich dann vor einem Paradox. Auf der einen Seite das Schönste und Beste der Welt und auf der anderen Seite die hässliche Seite der Sünde, die immer noch wirkt. Eine zerstörerische Kraft des Leids, die sichtbar ist. Und mit diesem Paradox, mit diesem Spannungsverhältnis steht der Mensch da und fragt sich, wie bewege ich mich jetzt durch das Ganze hindurch? Wie kann das eigentlich sein? Und wie gehe ich damit da um? Und dieses Paradox, was ich euch beschreibe, ist nicht nur ein Paradox, das ein Ältester erlebt, sondern ein Paradox, das jeder Christ erlebt, von dem Moment an, wo er gläubig wird. Von dem Moment an, wo er erlebt, dass Jesus Christus am Kreuz seine Schuld auf ihn genommen hat. Von dem Moment an, wo er sich freudig in die Arme Gottes schmeißen kann und weiß, es ist genug. Ich muss nichts mehr tun, um in die Ewigkeit zu kommen. Er hat alles getan. Und du gehst am liebsten raus und willst die ganze Welt davon überzeugen. Aber gleichzeitig musst du realisieren, es ist immer noch nicht alles gut. Immer noch ist das Leben schwierig und immer noch begegnet mir Leid an verschiedensten Ecken und Kanten, wo ich es eigentlich gar nicht für möglich gehalten hätte. Dieses Paradox ist es, mit dem auch du dich als Christ auch abfinden musst. Und es ist dieses Spannungsverhältnis, dieses Paradox, das selbst Ungläubige ins Fragen bringt, die dir sagen werden, wenn dein Gott, von dem du redest, wirklich so gut ist, wie du sagst, wie kann es dann sein, dass parallel so viel Leid noch da ist? Und ein Beispiel von der Wahrnehmung dieses solchen Paradoxes unter Ungläubigen kam in einem Fernsehinterview zutage, als ein krebskranker junger Mann, der gläubig ist, gefragt wurde vom Moderator: Sie sagen, egal ob ich den Tumor überlebe oder nicht, ich vertraue darauf, dass Gott das Richtige tut. Der Befragte antwortete: Ja, auf jeden Fall. Und nun sagt der Moderator: Können Sie uns in einem Satz sagen, was daran richtig ist, wenn ein junger Mann mit Mitte 20 den Krebstod stirbt? Das ist das Paradox. Das ist dieses Spannungsverhältnis und das ist diese Realität, die einen immer wieder an den Punkt bringt, wo man sich sagt, das scheint fast ein Widerspruch zu sein. Dieses Leid deckt sich nicht mit dem, was ich über die Wahrheit Gottes weiß. Und es ist dieses Leid, das jeder Mensch erlebt. Manch einer sagt zu mir, er hätte noch nicht viel durchgemacht in seinem Leben. Aber was ich dir heute zeigen möchte, ist, dass jeder Mensch auf die eine oder andere Art, auf die eine oder andere Weise mit Leid in seinem Leben selbst konfrontiert ist, auf verschiedene Wege. Das kann zum einen dann sein, wenn die Arbeit mühsam ist. Leid dann, wenn deine Gesundheit nicht mitmacht, von einem kleinen Kratzer hin zu einem schweren Leiden. Leid, wenn die Beziehungen, die du hast, nicht so funktionieren, wie du es dir erwünscht. Leid, wenn die Pläne, die du dir vorgenommen hast, über den Haufen geworfen werden. Leid, wenn deine Liebsten dich verlassen. Leid, wenn deine Liebsten versterben. Leid, wenn deine Liebsten krank werden. Leid, wenn du für deinen Glauben ausgelacht wirst oder wenn du im Kampf gegen deine Sünde wieder einmal verlierst. Leid, wenn deine Kraft zu klein ist. Leid, wenn deine Finanzen ausgereizt sind. Leid, wenn du einfach nicht mehr weiter weißt. Leid, wenn dein Zuhause auf dieser Welt nicht gesichert ist und du nicht weißt, wo du Herberge findest, und es gäbe so viel mehr zu beschreiben. Irgendwo in dieser Liste wirst selbst du dich wiederfinden. Irgendwo hast auch du dein Leid zu tragen. Nun, es gibt natürlich verschiedene Stufen des Leides. Wir stimmen alle zu, dass das, was Hiob durchgemacht hat, nicht dem entspricht, was jeder Einzelne von uns durchmacht. Aber Leid ist eine Realität. Und Leid ist eine Tatsache, die jeden Menschen von Beginn seines Lebens, von dem Moment an, wo er das Licht der Welt erblickt, begleitet. Und Leid ist eine Tatsache, der du nicht entfliehen kannst, bis du in Ewigkeit ankommst. Und es ist dieses Leid, das dich dann immer wieder vor diesem Paradox stehen lässt. Wenn Gott so gut ist, wenn sein Evangelium so viel Gutes an mir getan hat und so viel Gutes mit sich bringt, wie kann dann so viel Leid und Schwierigkeiten noch existieren? Und wenn du dann vor diesem Widerspruch stehst, dann kann dieses Leid dich in eine fragende Negativspirale bringen, bis du lernst zu verstehen, woher dieses Leid kommt und wo die wahre Lösung zu finden ist. Und das ist heute das Ziel mit der Predigt heute. Das Ziel ist, einen Überblick zu bekommen, woher das Leid eigentlich kommt. Und wir werden uns heute drei Dimensionen des Leids anschauen, mit dem Ziel, dass du nicht überrascht bist, aber auch gleichzeitig die Lösung am richtigen Ort suchst. Und ihr werdet merken, in dieser Predigt wird eine These immer wieder wiederholt werden, nämlich die: Leid hat seinen Ursprung in der Sünde und seine Lösung in Christus allein. Leid hat seinen Ursprung in der Sünde und seine Lösung in Christus allein. Wir haben vor, jetzt eine Serie von 6 Predigten zu machen, wo wir dieses Thema des Leids behandeln werden. Heute geht es darum, eine Einführung zu geben, eine richtige Einleitungspredigt, wo wir uns thematisch an dieses Thema heranarbeiten. Das heißt also, ihr werdet jetzt nicht eine Passage haben, auf die wir uns hauptsächlich konzentrieren, sondern wir nehmen einen Ausflug durch die Bibel und werden miteinander die Punkte verbinden, die die Bibel zeichnet, um das nachzuvollziehen, wie die Bibel uns Leid eigentlich darstellt. Nun möchte ich auch gleich vermerken, das heißt nicht, dass es keine auslegende Predigt ist. Wir arbeiten immer noch auslegend. Aber manchmal müssen wir die Vogelperspektive nehmen, um das Gesamtbild besser zu verstehen. Und das ist mein Ziel. Das heißt aber auch, dass ihr heute mehr blättern dürft als sonst. Ihr werdet heute vielleicht auch ein bisschen mehr mitschreiben sollen als sonst, damit ihr der Argumentation folgt und die einzelnen Stellen nochmal nachschaut. Ihr habt noch die Gelegenheit, holt euch Blatt und Papier und Bibel, wenn ihr sie noch nicht habt, um besser mitzukommen. Und wenn wir heute die Realität erfassen möchten, so ein bisschen zu verstehen, was Leid eigentlich ist, woher es kommt und was die ultimative Lösung ist, dann ist das Ziel, dass wir in den kommenden Wochen dann aber uns überlegen, wie reagiere ich jetzt darauf, wie gehe ich jetzt damit um? Und da haben wir viele wunderbare Beispiele in der Schrift, die uns einen Blick darauf geben, wie wir dieses Leid, dieses Paradox, was ich jetzt beschrieben habe, biblisch behandeln können und umgehen können. Nun, zu unserem Thema heute, die Realität des Leids. Ich habe von drei Dimensionen gesprochen und die erste Dimension, die wir uns anschauen, ist die: Die erste Dimension ist begründet in einer zerbrochenen Welt. Die erste Dimension des Leids ist begründet in einer zerbrochenen Welt. Nun, wenn wir über den Anfang von Leid sprechen wollen, uns den Bild verschaffen möchten, wo kommt das Ganze eigentlich her, dann gehen wir auch in der Regel an den Anfang der Bibel, in das erste Buch Mose. Dürft ihr gleich schon mal hinblättern. Erster Buch Mose ist das Buch der Anfänge. Dort findest du den Anfang der Welt, den Anfang der Menschen, den Anfang auch der Sünde und eben auch den Anfang des Leids. Nun, bevor das alles passierte, hat Gott eine Welt geschaffen, die absolut gut war. Er überschreibt sie selbst als ein sehr gut. Was er uns in den ersten Kapiteln, 1. Mose 2, 1 und 2 beschreibt, ist eine Welt, die sehr gut ist. Eine Welt, an der es keinen Makel gab. Eine Welt, in der Lämmer neben Löwen unbehelligt sitzen konnten. Eine Welt, in der alles seine Ordnung hatte, an der niemand irgendein Unkraut jäten musste, in dem ein Ehepaar lebte, Adam und Eva, die in perfekter Harmonie miteinander leben konnten, völlig ohne Scham, völlig ohne Streit, völlig ohne Meinungsverschiedenheiten, in Freiheit und Gemeinschaft, zusätzlich noch mit Gott. Welch eine herrliche Ausgangslage. Das, was Adam und Eva erlebt haben in den ersten Kapiteln der Bibel, ist nicht mal annähernd vergleichbar mit deinem schönsten Urlaub am Meer. Es ist nicht mal annähernd vergleichbar mit dem besten Ausflug in die Berge. Das, was die Bibel uns beschreibt in 1. Mose 1 und 2, ist das Paradies. Ein Szenario, eine Realität, wo es noch kein Leid gab. Alles war perfekt und immer wieder wird uns deutlich vor Augen, über dem Ganzen stand die klare Erklärung Gottes. Das, was er geschaffen hatte, war sehr gut. Nun, in diesen zwei Kapiteln, in 1. Mose 2, sehen wir aber auch, was Gott dem Adam sagt, als er ihn in den Garten versetzt. In 1. Mose 2, Vers 16 bis 17. Dort warnt Gott nämlich diesen Adam davor, von dem Baum des Lebens zu essen. Und wir lesen davon, und der Herr Gott gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Nun, Adam wusste also von diesem Moment an, ich habe die Freiheit, mich hier in diesem Garten zu bewegen, jede Frucht zu nehmen, jedes Gemüse zu essen. Ich muss mir da keine Sorgen machen, außer wenn ich diesen einen Baum anfasse und in diese Frucht beiße, dann wird sich mein Leben radikal verändern. Dann ist die Unsterblichkeit, mit der Gott sie am Anfang gesegnet hatte, auf dem Spiel gesetzt. Dann würde dieser Baum Tod bringen. Und wenn man den Vers so liest, den Vers 17, dann musst du sterben, dann erwartet man üblicherweise, dass diese Frucht wie ein Gift wirken würde, das Adam und Eva sofort umbringt. Nun, wir sehen aus 1. Mose 3, dass das nicht stattgefunden hat. Und auch der Text in 1. Mose 2 gibt das nicht unbedingt her. Sondern, wovon Gott hier spricht, ist, dass von dem Moment an, wo du von dieser Frucht isst, dann musst du sterben. Heißt, dann wird der Prozess des Sterbens eingeläutet. Von dem Moment an lebst du nicht einfach nur noch, sondern du begibst dich in die Schiene zum Tod hin. Adam, von dem Moment an, wo du diese Frucht isst, wird deine Haut Falten kriegen. Dein Haar wird anfangen, grau zu werden. Dein Haar wird möglicherweise sogar ausfallen. Deine Kraft ist nicht mehr unbegrenzt. Du wirst schwach werden. Deine Knochen werden porös werden. Und irgendwann wirst du sterben. Das ist es, was Gott ihnen schon verheißen hat in 1. Mose 2, Vers 16 und 17. Und das ist es dann auch genau, was eingetreten ist in 1. Mose 3. Als die Schlange Eva verführte und Eva von der Frucht aß, sie dann auch dem Adam gab, der ebenfalls davon aß. Und dann von dem Moment an änderte sich alles. Das, was Gott vorher schon gegeben hatte, wurde jetzt erschwert. Gott hatte Adam zuvor mit Arbeit gesegnet. Jetzt wurde diese Arbeit mit einem Fluch versehen, dass sie schwer und mühsam werden sollte. Gott hatte schon vorher geplant, dass der Mensch und Frau dass der Mann und die Frau zusammen Kinder bekommen. Und dieses wurde jetzt erschwert, es wurde jetzt schmerzhaft, es wurde schwierig. Und zu allen hinzu kam die Sünde in die Welt. Und Adam und Eva sind nicht mehr von perfekter Harmonie, von keiner Meinungsverschiedenheit oder Streit geprägt, sondern sie müssen sich jetzt damit abfinden, dass Streit, Mord, Lüge den Alltag bestimmt und sogar ihre Familie richtig in Mitleidenschaft bezieht, als Kain seinen Bruder Abel ermordet. So begründet sich also das Leid in einer zerbrochenen Welt, die zerbrochen ist aufgrund der Sünde. Und es ist dann diese Welt, in der nach Adam und Eva ein Mensch nach dem anderen die Bildfläche betritt und genau das Gleiche miterleben muss. Das Leben ist schwer. Es ist nicht mehr sehr gut. Und wir sehen dann im Buch Prediger einen Mann namens Salomo, der sich das Ganze mal versucht zu erklären. Er beschreibt immer wieder, dass er den Blick unter der Sonne gerichtet hat. Also er schaut sich das Treiben auf der Erde an. Er guckt, was ist denn jetzt hier der Sinn des Ganzen? Und er muss immer wieder den Schluss ziehen, all das, wonach die Menschen streben, ist ein Haschen nach Wind. Es ist etwas, wonach sie greifen und entweder ist es gar nicht da oder es verfliegt sofort wieder. Und nachdem er das alles analysiert hat, kommt er in Prediger 2, Vers 20 zu einem Schluss. Prediger 2, Vers 20 zu einem Schluss, wo er dann sagt, wenn dieses Leben tatsächlich so sinnlos ist, wie ich das gerade wahrnehme, dann ist es nur angebracht, an diesem Punkt depressiv zu werden. Prediger 2, Vers 20. Da wandte ich mich, mein Herz der Verzweiflung zu überlassen. Wegen all den Mühen, mit denen ich mich abgemüht hatte unter der Sonne. Denn da ist ein Mensch, dessen Mühe in Weisheit und in Erkenntnis und in Tüchtigkeit geschieht, und doch muss er sie einem Menschen als sein Teil abgeben, der sich nicht darum gemüht hat. Auch das ist Nichtigkeit und ein großes Übel. Vers 22, denn was bleibt dem Menschen von all seinen Mühen und vom Streben seines Herzens, womit er sich abmüht unter der Sonne? Und die Antwort ist nichts. Vers 23, denn alle seine Tage sind Leiden und Verdruss ist sein Geschäft. Selbst nachts findet sein Herz keine Ruhe. Auch das ist Nichtigkeit. Das ist das Leben, das jeder Mensch lebt in dieser Welt. Ein Leben des Leidens, ein Leben des Verdrusses, alles sinnlos. Es funktioniert nicht mehr so, wie Gott es ursprünglich geplant hat. Eine Welt, die einst sehr gut war, ist es jetzt nicht mehr. Meine Frau hatte von ihrer Mutter ein sehr wertvolles Set von Krippenfiguren bekommen. Diese Set von Krippenfiguren haben wir jede Saison sehr sorgfältig ausgepackt, aufgestellt und dann nach Neujahr auch wieder genauso gründlich eingepackt und weggepackt. Und so ging es jedes Jahr. Es waren sehr schöne Figuren, sehr filigran ausgearbeitet, sehr detailliert. Aber diese Saison lief es ein bisschen anders. Wir haben sie wieder ausgepackt, wir haben sie wieder hingestellt. Sie standen da sehr schön für die ganze Saison. Wir haben sie auch wieder sehr sanft eingepackt und gut eingepackt. Doch dann, als man sie aufhob, riss der Karton und die Figuren flogen, verteilten sich auf dem Boden. In Einzelteile. Das heißt, du konntest jetzt noch genau sehen, wie schön es einst gewesen war. Du konntest sehen, dass jedes Teil sehr filigran und sehr schön war, gewesen ist, aber es waren Bruchstücke, die sich nicht ganz einfach reparieren ließen. Bruchstücke, die sich auch vor allen Dingen nicht selber reparieren lassen, die Hilfe von außen brauchen. Und genauso, Freunde, genauso liegt die Welt heute da, in Bruchstücken. Und nichts kann diese Bruchstellen beheben. Und die Welt ist nur verzweifelt unterwegs, irgendwie die Stücke zusammenzufügen und irgendwelchen Kleber zu finden, der einigermaßen Linderung schafft. Und du hörst, wie Menschen dann auf dieser Reise unterwegs sind, dem ganzen Sinn zu vermitteln, das Ganze irgendwie zusammenzuhalten. Indem sie sich dann fragen, mit welcher Arbeit werde ich jetzt glücklich? Mit welchem Partner? Wie schaffe ich es, noch mehr Geld zu machen, um glücklich zu werden? Welche medizinischen Dinge sollte ich in Anspruch nehmen, um endlich Linderung zu kommen? Wie kann ich mehr Geld verdienen? Und so weiter und so fort. Und das ist das, was Martin Lloyd-Jones schon beobachtet hat, weil er gesagt hat, wir leben in einem pragmatischen Zeitalter, in einem Zeitalter, und er sagt dann weiter, wo die Frage, die einzige Frage ist, die sie stellen, ist, funktioniert es? Sie sind verzweifelt auf der Suche nach etwas, was ihnen helfen kann. Die Menschen sind verzweifelt auf der Suche, irgendwie diese Bruchstücke zusammenzufügen und irgendwie diesem Leid zu entfliehen und irgendwie das, was sie sehen, sollte besser sein, auch dahin zu bringen, dass es besser wird. Doch diese Versuche sind, in den Worten Salomos, ein Haschen nach Wind. Etwas, was nicht mehr als Nichtigkeit produziert. Ein Jagen danach, der Sinnlosigkeit zu entfliehen, ohne Ziel. Menschen nehmen zwar diese kaputten Stücke, sie nutzen alle Art von verschiedenen Klebern, seien es eine Beziehung, seien es Rauschmittel, seien es Arbeit, seien es Vergnügung, was sie auch nur tun können. Aber am Ende entkommen sie diesem Kreislauf nicht. Die Welt ist nicht mehr so, wie Gott sie geschaffen hat. Während man nach 1. Mose 2 eine Etikette an die Welt gehängt hätte mit dem Stiftung Warentest, sehr gut, musst du jetzt ein Schild hinhängen. Defekt. Es ist nicht mehr sehr gut. Und mit dieser Realität musst du dich als Christ abfinden. Es ist eine Realität, die manch einer nicht gerne wahrhaben möchte. Und versucht dir irgendwie zu entfliehen. Auch als Christ versucht, dieses Phänomen irgendwie durchzubrechen. Und ein Beispiel davon hat uns James Montgomery Boyce hinterlassen, der ein Pastor in einer großen Gemeinde in Philadelphia war. Und er beschrieb davon, wie einer seiner Diakone auf einen Gesundheitstrip geraten ist. In der Hoffnung, sein Leben dadurch zu verlängern. Und dieser Mann nahm alle möglichen Nahrungsergänzungsmittel ein, hat sich in alle möglichen Bücher eingelesen. Scheinbar sei sein Wohnzimmer so voll von Büchern gewesen, dass man sich kaum noch setzen konnte. So verzweifelt hat er nach einer Lösung gesucht. Und dann kam aber der Punkt, wo dieser Mann älter wurde. Und dieser Mann saß dann seinem Pastor gegenüber und sagte ihm: Ich kann einfach nicht verstehen, was falsch gelaufen ist. Ich habe doch alles richtig gemacht. Was ist denn falsch gelaufen? Und dieser Pastor schreibt dann: Ich musste ihm erklären, dass mit zunehmendem Alter die Gesundheit einfach nachlässt. Das liegt nicht daran, dass man es vernachlässigt hat, sich um sich selbst zu kümmern. Es liegt nicht daran, dass man gesündigt hat. Das ist einfach der natürliche Lauf der Welt. Dem kannst du nicht entfliehen. Und das ist eine Realität, die gerade der Christ festhalten muss und sich daran erinnern muss, dass die Sünde alles kaputt gemacht hat. Und jetzt das gilt, was Paulus in Römer 8 sagt, dass nämlich selbst die Schöpfung unter dieser Vergänglichkeit, in der wir leben, leidet und seufzt. Und dass es seitdem Krankheiten gibt und dass es seitdem gefährliche Umstände gibt, dass es seitdem Gebrechen und Schwierigkeiten gibt, die du einfach nicht wegerklären kannst. Und deshalb brauchst du das Verständnis: In der Welt, in der ich lebe, die ist kaputt, die ist ruiniert von dem, was sich in 1. Mose 3 abgespielt hat, nämlich dem Einzug der Sünde. Und deshalb gibt es Leid und diesem Leid kannst du nicht entfliehen. Deine Ernährung wird dich von diesem Leid nicht befreien. Deine Medikamente werden dich von diesem Leid nicht befreien. Deine Entscheidungen werden dich von diesem Leid nicht befreien. All das wird es nicht beheben. Vielleicht wird es ein bisschen Linderung schenken, aber es wird es nicht beheben. Es braucht mehr. Es braucht Wiederherstellung. Es braucht jemanden, der sagen kann: Ich mache alles neu. Und das hat eine Frau in der Bibel verstanden, in Johannes 11. Die Schwester von Lazarus. Lazarus erlebte diese kaputte Welt an seinem eigenen Körper, als er krank wurde und dann auch noch starb. Seine Schwestern hatten extra Jesus gerufen, um ihm zu helfen, aber dieser Jesus kam ein bisschen zu spät an. Als er ankam, war Lazarus schon ein paar Tage tot. Und dann lesen wir von Martha, wie sie dann diesem Jesus entgegnet in Johannes 11, Vers 21. Und das sind Worte, die sehr tief blicken lassen. Es ist fast vorwurfsvoll, wenn sie sagt: Da sprach Martha zu Jesus, Johannes 11, Vers 21, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Martha war sich bewusst, Jesus ist derjenige, der jeder Krankheit in den Weg treten kann und sie wegnehmen kann. Er ist derjenige, der dem Ganzen ein Ende setzen kann. Und wenn er nur schon da gewesen wäre, als mein Lazarus noch auf dem Krankenbett lag, dann wäre er jetzt nicht tot. Und was sie nicht wusste oder nicht vor Augen hatte, dass dieser Jesus noch viel mehr kann, nämlich Tote aufzuerwecken. Aber sie hatte verstanden: Es gibt nur einen, der diesem Leid ein Ende bereiten kann. Es gibt nur einen, der wirklich das, was uns, unter dem wir alle leiden, unterbrechen kann und revidieren kann und wiederherstellen kann. Und der sich offenbart in Offenbarung 21, Vers 5, als der, der rausruft: Siehe, ich mache alles neu. Und deshalb ist Leid Konsequenz dieser zerbrochenen Welt, ausgelöst durch Sünde, und es braucht Jesus, der einst alles von Grund auf wiederherstellt. Nun sehen wir eine weitere Dimension in der Bibel des Leids. Die weitere Dimension ist zweitens begründet in den Folgen deiner Sünden. Denn was ich euch jetzt beschrieben habe in der ersten Dimension, ist ein Leid, das jeder in irgendeiner Art und Weise wahrnimmt. Ob er gläubig ist oder ungläubig, ob er jung ist oder alt. Jeder lebt in dieser Welt, die unter dieser Vergänglichkeit, unter diesem Fluch der Sünde lebt und in der Form auch das Leid wahrnimmt. Doch es gibt eine andere Form des Leids, die ein persönliches Leid als Konsequenz der persönlichen Sünde in der Bibel uns vorgestellt wird. Wir sehen das zum Beispiel in Sprüche 13, Vers 15. Sprüche 13, Vers 15, dort schreibt Salomo: Gute Einsicht verschafft Gunst, aber der Weg der Treulosen ist ihr Unglück. Salomo sagt, der Treulose, der Sünder, der Übertreter, der macht sich seinen eigenen Weg und dieser Weg ist am Ende Unglück. Manche Übersetzungen sagen auch, der Weg des Sünders ist schwer, der Weg des Übertreters ist hart. So wird es wiedergegeben. Der Treulose muss die Konsequenzen seiner eigenen Schuld am Ende tragen. Und dramatisch haben wir das erlebt bei einem Alkoholiker, der meinte, dass er es schon irgendwie schaffen würde. Der immer wieder gewarnt wurde, wenn du nicht einen harten Schnitt machst in deinem Leben, wirst du leiden. Dann wirst du die Konsequenzen tragen müssen. Dieser Mann wurde aus einer Gemeinde verabschiedet mit den Worten dieses Verses: Der Weg des Treulosen ist ihr Unglück. Und das nächste, was man von ihm hörte, war Tod. Er hatte sich wieder einmal betrunken, war unglücklich gefallen und sein Leben nahm früh ein Ende. Konsequenz seiner Sünde. Nun, das ist ein Extremfall von zugefügtem Leid. Aber die Bibel ist voll davon, von Beispielen von Menschen, die leiden, weil sie sündigen, weil sie gesündigt haben. Gerade das Buch der Sprüche ist voll davon. Wir haben Sprüche 13, Vers 5, habe ich euch gerade gelesen. In Vers 4 davor beschreibt Salomo, wie der Faule arm ist, weil er faul ist. Oder in Sprüche 5, Vers 11 wird der Ehebrecher beschrieben als einer, der sich selbst zerstört, weil er Ehebruch begeht. Aber auch im Neuen Testament sehen wir das. In Jakobus 4 spricht Jakobus seine Leser an und sagt, ihr habt Streit, weil ihr euch euren Begierden hingebt. Oder in 1. Korinther sehen wir, wie Paulus sie ermahnt und sagt, ihr sind Krankheiten und es ist selbst Tod unter euch, weil ihr eure Sünde nicht bereinigt. Wir sehen in Apostelgeschichte 5 Ananias und Sapphira, die auf der Stelle sterben, weil sie versuchen, ihre Sünde zu verdecken. Wir sehen im Alten Testament wieder Israel, das Ehrenrunden drehen muss in der Wüste, weil sie sündigen. Wir sehen Mose, der nicht in das Land Kanaan darf, weil er gesündigt hat in 4. Mose 20, Vers 12. Und wir sehen dann auch das schlimme Gericht, das Israel tragen muss, beispielsweise in Hesekiel 5, Vers 9, eine sehr tragische Stelle, wo Gott beschreibt, was für ein Gericht Jerusalem auf sich nehmen muss, weil es gesündigt hat. Und so geht es weiter durch die ganze Bibel hindurch. Ganz, ganz viele Stellen, wo ein Beispiel nach dem anderen sich aufreihen ließ, um zu zeigen, der Sünder trägt Konsequenzen seiner Sünde. Er nimmt Leid in Kauf dadurch, dass er sündigt. Es bringt Konsequenzen mit sich. Und die persönliche Konsequenz, die maximale Konsequenz, ist der eigene Tod. In Hesekiel 18, Vers 20 sagt Gott zu Hesekiel: Die Seele, die sündigt, die soll sterben. Gottes Gericht auf Sünde ist Tod. Wenn nicht physisch, dann am Ende doch ewig. Und so bringt Sünde persönliche Konsequenzen und diese Konsequenzen muss jeder selbst tragen. Und auch dieses Leid ist ausgelöst durch Sünde, findet aber, Gott sei Dank, seine einzige Lösung in Christus. Und es wird zu schnell unterschätzt. Es wird zu schnell unterschätzt, welch eine zerstörerische Macht die Sünde über das Leben Einzelner hat. Und manch einer wird seinen Lebenslauf anschauen und sagen, ach, Pech gehabt. Oder er wird von Zufall sprechen. Oder er wird sein Leben anschauen und sich selber als Opfer der ungerechten Umstände darstellen. Doch was jeder begreifen muss, ist, dass die eigene Sünde verheerender ist als alles andere. Es gibt nichts auf dieser Welt, das zerstörerischer oder tödlicher ist als die eigene Sünde. Nichts ist schlimmer als das Übertreten des Gebotes unseres heiligen Gottes. Nichts ist schwerwiegender als das Abkehren von dem Herrn Gott der Welt. Nichts verdient eine härtere Strafe, als es zu unterlassen, ihn zu ehren. Es gibt eine zerstörerische Kraft, die real ist, der Sünde, die viele nicht wahrhaben wollen, aber irgendwann wahrhaben müssen. Und nun mag ein Unfall dir deine Beweglichkeit kosten, aber die kleinste Notlüge kostet dich schon das ewige Leben. Eine Krankheit mag dich das Leben kosten, doch deine sündigen Gedanken kosten dich das ewige Leben. Ein Unwetter mag dir gar dein Zuhause nehmen, aber deine eigene Sünde kostet dich dein ewiges Zuhause bei Gott. Nichts ist zerstörerischer als die Sünde. Es ist wie ein Giftstoff, das immer wirkt, wie ein Virus, das alle infiziert. So ist die Sünde mit einer Todesgarantie behaftet. Und da existiert Leid. Aufgrund dessen existiert Leid in dieser Welt. Und sie findet seine einzige Lösung in Christus. Denn es ist dieser Christus, der genau deshalb in die Welt kam. Genau deshalb, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Weil er der Einzige ist, der diesem Virus, dem wir alle ausgesetzt sind, die Todesgarantie zu nehmen. Weil er der Einzige ist, der dem Ganzen einen Einhalt gebieten kann. Weil er der Einzige ist, der auch die Strafe, die Sünde mit sich bringt, auf sich nehmen kann. Wie Jesaja es uns so wunderbar vor Augen malt in Jesaja 53, Vers 5. Doch er war durchbohrt um unser Vergehen willen. Zerschlagen um unsere Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Er hat unsere Strafe getragen, damit wir es nicht länger tun müssen. Und jetzt gilt nicht mehr nur, was wir von Hesekiel gelesen haben, die Seele, die sündigt, muss sterben, sondern es gilt auch, was Gott dem Habakuk versprochen hat, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und darin liegt die einzige Hoffnung eines Sünders, dessen Leben in Scherben liegt. Darin liegt die einzige Hoffnung für jeden Sünder, dessen Leid, das er sich selber produziert hat, unerträglich ist. Darin liegt die Hoffnung für jedermann. Und so geht dann auch der Gläubige, der das erfahren hat, der die Vergebung Christi kennt, mit dieser Gewissheit voran, dass er jetzt einem Vater angehört, der gerne vergibt, der dieser Sünde Einhalt gebieten möchte und gerne vergibt, wie wir es in 1. Johannes 1, Vers 9 lesen. Wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Gott vergibt gerne. Und es ist wichtig für jeden Einzelnen zu erkennen, was die Sünde wirklich ist. Sie ist keine Lappalie. Sie ist eine zerstörerische Kraft, deren Ausmaß unvergleichbar ist mit irgendeinem anderen Szenario. Nichts hat eine solche verheerende Kraft und nur diese Sünde bringt den ewigen Tod, die ewige Trennung zu Gott. Und umso größer ist dann der Zuspruch zu wissen, dass Gott selbst in Jesus Christus einen Ausweg für dieses Leid geschenkt hat. Nun, dass ein Ungläubiger sündigt, der Jesus Christus noch nicht kennt, das sehen wir aus der Schrift. Das ist das die Standardhaltung eines jeden Ungläubigen. Doch manch einer fragt sich dann, ja, was mache ich denn jetzt, wenn ich gläubig bin und immer noch sündige? Wie ist es mit denen, die unkorrigierbar sind, die sich stur der Sünde hingeben, die aber eigentlich Jesus Christus kennen und ihm nachfolgen? Und die Wahrheit ist die, dass Gott seine Kinder zu sehr liebt, um sie einfach in der Sünde gehen zu lassen. Er liebt seine Kinder zu sehr, um sie einfach mit der Sünde spielen zu lassen. Und er wird einschreiten. Und er wird sich zeigen als ein Gott, der nicht nur vergibt, sondern auch züchtigt. Ein Gott, der nicht nur vergibt, sondern auch sein Kind unter seine Flügel nimmt und sie lehren wird, wie sie richtig vorangehen sollen. Und ein Beispiel davon sehen wir in Jakobus 5. Jakobus 5, Vers 14 dürft ihr gerne aufschlagen. Die Bibel spricht immer wieder an verschiedenen Stellen, beispielsweise im Hebräerbrief auch, von der Züchtigung, die Christen ertragen müssen, als ein heilsames Leid, das Gott ihnen zufügt. Und in Jakobus 5 gibt Jesus durch Jakobus einen Zuspruch, wie man jetzt im Leid damit umgeht. Jakobus 5, Vers 14. Ist jemand krank unter euch, er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Nun, gleich vorab, Jakobus sagt nicht, jeder, der krank ist, ist unter dem Gericht Gottes. Das sagt er nicht. Aber er sagt, wenn jemand krank ist, dann soll er die Ältesten rufen. Er soll für sich beten lassen. Und dann geht's weiter in Vers 15, welches Zweck er damit sieht. Vers 15, und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Nun, Jakobus sagt hier nicht, dass jeder Kranke aufgrund des Gebets sofort geheilt wird. Dieses Retten kann sowohl physisch sein, aber es kann sich auch auf die geistliche Erneuerung decken. Und das sehen wir, was wir nämlich jetzt sehen, wenn ihr weiterlest in Vers 15, den viel wichtigeren Teil, auf den Jakobus hier abzielt. Das Problem, sagt er, ist nicht die Krankheit. Das Problem, mit dem wir wirklich zu kämpfen haben in der Gemeinde, ist am Ende Vers 15, und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Darauf will er hinaus. Das ist das Hauptproblem, das angegangen werden muss. Das ist das Problem, das bereinigt werden muss. Sünde, die unbekannt ist, von der man noch nicht weiß, die ist wie ein Pilz, der greift um sich und zerstört alles. Aber erst wenn diese Sünde aufgedeckt wird und erklärt wird und bekannt wird, dann kann sie bereinigt werden. Und dann fährt Jakobus dann weiter und macht das jetzt ganz allgemein. Er spricht jetzt nicht mehr nur über den Kranken, der den Ältesten ruft, sondern er spricht jetzt die ganze Gemeinde an in Vers 16. Bekennt nun einander die Sünden. Wenn ihr verstanden habt, wie schlimm die Sünde eigentlich ist, fangt an, sie offen zu legen. Vers 16. Bekennt nun einander die Sünde. Nicht damit jeder die Keule schwingt und euch fertig macht, sondern weiter. Vers 16. Und betet füreinander. Steht füreinander ein in eurem Kampf um die Sünde, damit ihr geheilt werden. Denn viel vermag des gerechten Gebet in seiner Wirkung. Ein Christ versteht, meine Sünde ist gefährlich. Und die kann richtig viel anrichten, wenn sie nicht durch Jesus Christus bereinigt wird, wenn ich nicht lerne, daraus herauszuwachsen. Und deshalb ist ein offener Umgang mit seiner Sünde das, wozu Jakobus hier auch auffordert. Bekenne sie und lass für dich beten. Suche weiter den Willen Gottes durch dein Wort und wachse daraus hinaus. Hier ist der Weg heraus aus dem Leid, den du aufgrund deiner persönlichen Sünde tragen musst. Auch diese Art des Leids ist ein Leid durch die Sünde in die Welt gekommen und seine Lösung in Jesus Christus allein. So haben wir nun zwei Dimensionen gesehen. Wir kommen zur dritten, die weitere Dimension des Leids. Drittens, sie ist begründet in den Herausforderungen der Nachfolge. Wir sprachen jetzt von der ganz allgemeinen Kategorie des Leids. Das, was jeder erlebt. Wir sprachen von dem, was sehr individuell sich abspielt, wo jeder andere Kämpfe und andere Konsequenzen auf sich nehmen muss. Und jetzt kommen wir zu einem Teil, der wirklich nur für Christen relevant ist. Das hier, diese dritte Dimension, ist Leid eines Christen. Denn was wir uns immer wieder vor Augen halten müssen, ist, dass es in der Bibel kein Wohlstandsevangelium gibt. Es gibt kein, du wirst gläubig und dann fliegt Geld dir um die Ohren und dann wirst du nicht mehr krank und dann wird alles gut und es wird alles einfach. Nein, was die Bibel uns zeichnet, ist das Bild eines Christen, der von Beginn seiner Bekehrung an leidet. Und wie er leidet, finden wir in Matthäus 5. Dürft ihr gerne aufschlagen. Matthäus 5 ist die Bergpredigt des höchsten Königs. Hier nutzt Jesus die Gelegenheit, um zu erklären, wie das Leben in seinem Reich, in seinem Königreich funktioniert. Er selbst ist der König und er erklärt hier, wie jetzt die Bürger dieses Reiches aussehen. Nun, diese Bürger des Reiches sind keine Prinze, keine Herzoge, keine Adel, sondern ganz einfache, fast bemitleidenswerte Personen. Matthäus 5, Vers 3. Glückselig sind die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. So leitet er das Ganze ein. Er sagt das zu Juden, die sich gewohnt waren an sehr hochmütige Pharisäer, die von Geistlichkeit förmlich gesprüht haben. Mit jedem Argument, das du ihnen gebracht hast, konnten sie dir ein Bibelwort entgegenschleudern. Und er sagt ihnen, es geht nicht darum, so intelligent zu sein. Es geht nicht darum, so supergeistlich zu sein. Es geht um die ganz normalen, armen, einfachen Christen. Die sind Teil meines Reiches. Die selber realisieren, ich habe es noch gar nicht alles begriffen. Arme, Leidende im Reich Gottes. Jesus geht weiter in Vers 4. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Und das ist so eine Aussage, da denkst du, Jesus, wie kannst du denn das sagen? Wenn mir eine Person gegenübersteht, die trauert, die es kaum schafft, ein Wort über die Lippen zu bringen, und wenn ich versuche, die Schwierigkeiten anzusprechen, wird sie sofort in Tränen ausbrechen. Ich würde mir das nicht erlauben, einer solchen Person zu sagen, glückselig bist du. Sondern einer solchen Person würde ich gegenüberstehen und sagen, ach du armes Ding, es tut mir so leid, was du schon wieder Schweres durchmachen musst. Aber Jesus ruft diesen armen, trauernden Personen zu und sagt, glückselig seid ihr. Denn ihr werdet einst getröstet werden. Hier habt ihr Trauer, hier erlebt ihr Sünde, hier erlebt ihr Verlust. Doch einst wird es viel besser sein. Und hier zeigt sich die Identität eines Christen, die Identität eines Himmelsbürgers, der noch unterwegs ist in seiner Heimat. Für einen Christen ist es nicht nur Freude, Friede, Eierkuchen, sagt man so schön. Der Weg des Christen ist ein Weg der Tränen. Und so fährt er weiter in Vers 5 in der Bergpredigt. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Was er hier sagt, ist, dass der, der Jesus angehört, die, die meine Bürger sind, die haben einen gesunden Hunger, der sich nicht stillen lässt. Eine Sehnsucht nach der Gerechtigkeit. Nun, ein Bürger des Reiches Gottes hat Gerechtigkeit für sich selbst erlebt. Er hat verstanden, Jesus Christus ist meine Gerechtigkeit. Durch Jesus Christus bin ich gerecht gesprochen. Durch Jesus Christus habe ich jetzt die Gelegenheit, auch endlich mal in Gerechtigkeit zu wandeln. Ich schaffe es, Sünde nach und nach zu besiegen. Aber das, was ich selber erlebe, ist fern von der Realität, in der ich lebe. Es sind so viele Orte, an denen ich unterwegs bin, wo keine Gerechtigkeit ist. Es gibt so viele Momente, wo ich selber weit von der Gerechtigkeit weg bin. Und deshalb ist dieser Christ ständig mit dieser Sehnsucht, endlich diese Gerechtigkeit nicht nur in dem Kleinen zu erleben, sondern im gesamten Bereich. So läuft ein Christ unterwegs mit einer klaffenden Wunde, die erst in Herrlichkeit verheilen wird. Ein Christ ist ein hungriger Mensch, der erst in der Ewigkeit satt wird. Wie ein Kind, das Heimweh hat, das sich sehnt nach den Armen seiner Eltern, sehnt nach gewohnten Mahlzeiten, sehnt nach seinem eigenen Bett, sehnt nach einem Bereich, wo er sich frei fühlen kann und tun kann, was er will und wo er sich, wo ihm keine Steine in seinen Weg gelegt werden. So ist ein Christ in der Welt nie endgültig zufrieden. Immer ist noch etwas aufzuholen. Der Weg des Christen ist schwer. Und es ist genau deshalb, warum Gott selbst, Jesus Christus, seine Leute gewarnt hat. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Und er hat gewarnt, der in den Himmel kommen möchte, der muss den Weg der engen Pforte und des schmalen Weges auf sich nehmen. Der Weg des Ungläubigen ist in dieser Hinsicht manchmal einfacher. Der Weg des Ungläubigen ist einfach, nach seinem eigenen Sinn zu gehen, seine Begierden nach denen kann er gehen. Er kann tun und lassen, was er will. Doch der Christ fängt an, ein Leben des Leids zu leben. Von dem Moment an, wo er Jesus Christus angehört, das durch die Nachfolge ausgelöst wird. Und ich möchte euch zwei Kategorien zeigen, wo dieses Leid besonders deutlich wird. Die erste ist aufgrund seines Kampfes gegen die Sünde. Denn manch einer denkt sich, wenn er bekehrt wird, so, jetzt wird alles gut, jetzt passt das schon. Vielleicht hast du sogar erlebt, dass du mit der Bekehrung lebensbeherrschende Sünde plötzlich abgelegt hast. Aber je länger du deinen Weg vorangehst, merkst du, der Kampf hat jetzt erst richtig angefangen. Vorher war es mir vielleicht egal, wenn ich zornig geworden bin über irgendeine Lappalie. Jetzt rege ich mich darüber auf, dass ich das nicht in den Griff kriege. Früher habe ich jeder Frau hinterhergeguckt oder jedem Mann und habe mir meine Gedanken freien Raum gelassen. Und jetzt macht mich das fertig, weil ich weiß, dass es meinem Gott nicht gefällt. Aber ich habe immer noch die Neigung dazu. Und es ist diese Neigung, mit der ich jetzt kämpfe, mit der ich ständig mich auseinandergesetzt sehe. Und so ist ein Christ von dem Moment an, wo er gläubig wird, in einem ständigen Kampf. Ein Kampf, wo es um Leben und Tod geht. Kolosser 3, Vers 5 fordert Paulus seine Leser dazu auf, wenn er schreibt, tötet nun eure Glieder. Nun, das ist sehr starke Sprache, würde ich sagen. Nehmt die nicht nur gefangen, sperrt die nicht einfach nur ein, sondern tötet sie. Und was sind nun diese Glieder, die auf der Erde sind? Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienstes. Und das, Freunde, ist der lebenslange Kampf, den ein Christ führt. Ein Kampf, der Leid mit sich bringt, der Disziplin und Anstrengung braucht, wo du Gottes Hilfe brauchst, sonst verlierst du. Und ein Kampf, der so hart ist, dass manch einer schon ausgerufen hat, ich kann einfach nicht mehr. Ich krieg's nicht hin. Und das ist das, was Paulus uns selber beschreibt in Römer 7, wo er diesen Kampf zwischen sich selbst deutlich macht. Auf der einen Seite will er Gott folgen und auf der anderen Seite sieht er, dass er ein Fleisch an sich haften hat, das immer wieder zur Sünde gezogen ist. Und deshalb ruft er dann eben aus in Kapitel 7, Vers 24, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Und hier ist wieder dieser Hunger, dieser klaffende Wunder eines Christen deutlich. Ich will das eigentlich nicht. Ich will eigentlich hin zur Gerechtigkeit. Es müsste doch eigentlich anders sein. Wann ist es endlich vorbei? Die Antwort ist in Ewigkeit. Und so erträgt ein Christ Leid in dieser Welt im Kampf gegen seine andere Sünde, eigene Sünde. Zum anderen aber auch, das ist die zweite Kategorie, er leidet, weil er in einer Welt unterwegs ist, die seinem Glauben entgegengesetzt ist. Denn die Welt, in der er jetzt lebt, in der er sich bewegt, ist getrieben von Sünde. In 1. Johannes definiert uns Johannes die Sünde. Die Welt. In 1. Johannes 2, Vers 15, dürft ihr gerne aufschlagen. Dort wird uns eine Definition der Welt, wie sie im geistlichen Sinne zu verstehen ist, gegeben. Sie fängt an mit den Worten, liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Nun, es ist ganz deutlich, mit dem, was wir jetzt nachher lesen, dass Johannes nicht sagt, ihr müsst wie Mönche im Kloster leben und euch aller möglichen Vergnügungen entziehen und ja, bloß nicht die Natur genießen, weil das gehört alles zur Welt und die dürft ihr nicht genießen. Das sagt er nicht. Sondern er hat einen anderen Faktor der Welt im Blick. Wenn jemand die Welt lebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Vers 16. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Der Christ ist nicht von der Welt, aber er ist in der Welt, wie Jesus es sagt in Johannes 17. Das heißt, er sieht sich jetzt konfrontiert mit einer Welt um ihn herum, die genauso lebt, die nach den eigenen Begierden strebt. Das gucke ich mir an, daran habe ich Lust, da in die Richtung gehe ich. Das macht Spaß, das mache ich, darum geht es mir. Und so erlebt der Christ jetzt diesen Konflikt, mit dem er auseinandergesetzt ist. Die Welt hat ihren Kompass auf ihre eigene Begierde gerichtet, während der Christ seinen Kompass auf den Willen Gottes richtet. Die Straßenkarte der Welt ist einfach nur ihr innerer Trieb, worauf sie gerade Lust haben, während die Straßenkarte des Christen das Wort Gottes allein ist. Und der Horizont der Welt hört dann auch auf im Hier und Jetzt mit dem Tod, während der Horizont des Christen bis in die Ewigkeit weitergeht. Und so könnten die beiden, die Ansichten der Welt und die Ansichten des Christen, nicht weiter voneinander entfernt sein. Und dieser ständige Konflikt, mit dem sich der Christ auseinanderzusetzen hat, mit der anderen Agenda, mit den anderen Denkweisen, mit der anderen Weltanschauung, auch mit anderen Autoritätsvorstellungen, allein dieser Konflikt bringt Leid mit sich. Und dieses Leid wird dann intensiviert, wenn dann die Welt auch noch anfängt, gezielt Christen zu verfolgen. In 2. Timotheus 3, Vers 12 schreibt Paulus: Alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen, in Christus Jesus werden verfolgt werden. Also diese unterschiedlichen Denkweisen bringen die Welt dazu, sich gegen die Christen aufzulehnen. Weil sie so anders sind, werden sie die Christen verfolgen. Genauso wie sie sich gegen Jesus aufgelehnt haben und ihn verfolgt haben und ihn gekreuzigt haben. Genauso wie sie die erste Gemeinde verfolgt haben, sie zerstreut haben, wie sie Stephanus umgebracht haben, wie sie Jakobus umgebracht haben, wie sie Paulus gesteinigt haben, am Ende ihn sogar eingekerkert haben und alle Apostel am Ende irgendwann umgebracht haben. So ging das schon in der ganzen Kirchengeschichte durch. Und in 1. Petrus hat Petrus seine Gelegenheit, seine Schützlinge auf in dieser Situation richtig einzustellen. In 1. Petrus 2, Vers 19, dort schreibt Petrus an eine Gemeinde, die unter schwerem Leid ist, unter der Verfolgung von dem Kaiser Nero, der als einer der skrupellosesten römischen Kaiser in die Geschichte einging. Nun, in dieser Zeit hat Petrus ihnen immer wieder deutlich gemacht, ihr könnt diesem Leid nicht entfliehen. Das ist gar nicht eure Aufgabe. Es ist nicht eure Aufgabe, diese Verfolgung irgendwie zu vermindern oder eure Umstände zu verbessern, sondern in 1. Petrus 2, Vers 19 macht er ihnen deutlich, dieses Leid, was sie ertragen, nämlich diese Art von Verfolgung, hat seinen Grund. Vers 19, denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr als solche ausharrt, die sündigen und dafür geschlagen werden. Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Ihr seht also, Petrus macht hier den Kontrast. Es gibt Leute, die leiden, weil sie selbst gesündigt haben. Das war die zweite Dimension, die wir angeschaut haben. Das ist nicht ehrenvoll. Das ist keine Gnade bei Gott. Aber das, was ihr erlebt, verfolgt zu werden, weil ihr nichts Falsches getan habt, sondern weil ihr nur eurem Jesus Christus nachfolgt, das ist Gnade bei Gott. Und das ist das Leben eines Christen, der den Fußstapfen Christi nachfolgt, der dem Beispiel Christi folgt. Und die Fußspuren Christi gehen nicht durch einfache Wege. Die Fußspuren Christi sind voll von Tränen und von Blut und von Schweiß und von Arbeit. Und wenn es schon dem Herrn so erging, dann wird es auch den Dienern von Christus so ergehen. Und so ermutigt Petrus seine Menschen hier: Leid und Verfolgung und was damit einhergeht, das gehört nun mal zum Christenleben dazu. Als Beispiel, dem Folgen des Beispiels Christi. So siehst du auch hier, dass diese Dimension des Leids, auch diese Herausforderungen in der Nachfolge, finden ihren Ursprung in der Sünde. Wenn die Sünde nicht in der Welt wäre, gäbe es auch nicht diese Herausforderungen. Und erst in der Ewigkeit werden sie vorbei sein. Und sie finden dann ihre Lösung in Jesus Christus, der selbst für uns gelitten hat. Der als einziger im Himmel Wunden tragen wird bis in Ewigkeit, um deinetwillen. Nun, Leid ist eine Realität in deinem Leben und Leid ist eine Realität, der du nicht entkommen wirst. Und es ist eine Realität, in der es nur eine Lösung gibt. Deine Gesundheit mag nach Krankheit wiederhergestellt werden, aber dein Körper wird immer noch unter der zerstörerischen Macht der Welt leiden. Deine Sünde magst du durch eine Maske verdecken können und einigermaßen gut durchkommen können, aber das Problem ist damit nicht beseitigt. Die Freude am Christenleben mag manchmal die Herausforderungen übertrumpfen, aber nichtsdestotrotz hast du das Problem dadurch noch nicht beseitigt. Das Problem wird erst noch beseitigt. Und es ist ermutigen zu sehen, dass Gott nach dem Sündenfall, wenn ihr noch einmal 1. Mose 3 aufschlagt, Adam und Eva nicht einfach nur sich selbst überließ. Nach dem Motto, jetzt habe ich euch die Chance gegeben, ihr habt das so richtig schön verbockt, jetzt guckt mal, wie ihr glücklich werdet. Hat er nicht gesagt. Sondern in 1. Mose 3, ab Vers 15, richtet er eine Verheißung an die Schlange, die zu großer Ermutigung für Adam und Eva und alle Gläubigen nach ihnen wird. Wenn er sagt, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Hier von dem Moment an war für Adam und Eva deutlich, es sollte und es wird noch einer kommen, der diesem Treiben, das wir jetzt leiden müssen, ein Ende setzen wird. Es wird einer kommen, der es schafft, die Sünde, mit der wir uns jetzt herumschlagen müssen, ein für alle Mal zu bereinigen. Es wird einer kommen, der die Konsequenzen der Sünde, die wir auch tragen müssen, beseitigen kann. Und es wird einer kommen, der die Herausforderungen der Nachfolge, die wir auf uns nehmen, belohnen wird. Und dieser Mann kam dann in der Person Jesus Christus, der durch seine Werke deutlich gemacht hat, ich kann das. Ich kann Krankheit besiegen. Ich kann Sünde besiegen. Ich kann sogar den Tod besiegen. Und er hat dadurch deutlich gemacht, dass er würdig ist, nachzufolgen, weil das, was er angefangen hat, wird er noch vollständig machen. Er wird alles neu machen. Er wird die Sünde besiegen. Er wird den Satan ein für alle Mal besiegen. Er wird all dem Leid, dem du heute ausgesetzt bist und dem du ausgesetzt bist bis zu deinem Tod, ein Ende setzen. Ein für alle Mal. Und deshalb ist wichtig für dich zu verstehen. Leid ist eine Realität, der du nicht entfliehen kannst. Das wird dir keiner nehmen können auf dieser Welt. Aber die Tatsache, dass in Jesus Christus alleine die Lösung zu finden ist, bedeutet für dich, dass er die allererste Adresse ist in deinem Leid. Er ist es, auf den du zugehst. Er ist es, zu dem du betest. Er ist es, der dich durchtragen wird. Und er ist es auch, der das letzte Wort sprechen wird in deinem Leid. Und wenn du ihm angehörst, dann wird das letzte Wort für dich sein, ich mache alles neu. Vater, wir preisen dich dafür, dass wir nicht einfach nur hoffnungslos voranschauen müssen. Ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der uns zum einen in deinem Wort ganz deutlich aufzeigt, wie diese Welt, in der wir leben, funktioniert. O Herr, und du weißt doch, wie manch einer von uns versucht es, daraus ein Hehl zu machen. Wie manch einer von uns versucht es, dem auch zu fliehen. Oder einfach zu übergehen und ihre Hoffnung in das Falsche zu setzen. O Herr, und wir nehmen heute wahr und wir nehmen das an, Leid gehört zu unserem Leben dazu. Wir sehen, dass unsere Sünde ein Teil davon ist, die dieses Leid produziert. Herr, und umso mehr sind wir dankbar dafür, dass wir wissen dürfen, dass du die einzige Lösung bist. Dass du Antworten bereit hast, die wir jetzt vielleicht noch alle gar nicht so verstehen. Und dass wir uns freuen dürfen auf eine Ewigkeit, wo einst alles nur Freude sein wird. Herr, ich bitte dich, dass wir lernen, in unserem Leid dir gegenüber treu zu sein. Dass wir auch lernen, dieses Leid richtig wahrzunehmen, anzunehmen und richtig damit umzugehen. Ich bitte dich für die nächsten Wochen, die wir haben, dass wir lernen, unser Leid auch gut zu beklagen mit den Worten der Psalmisten oder Jeremias, wo wir sehen, es ist ein Platz da, einfach zu deutlich dir zuzurufen, so wie es jetzt ist, ist es nicht toll. Und so umso mehr wollen wir dir vertrauen, dass wir in deiner guten Hand geborgen sind und du auch am Ende alles gut machen wirst. Amen.